Wenn wir weiterdenken, also über die Batterie hinaus zum Elektroauto, ist es auch nicht so entscheidend, ob wir den Motor selber bauen oder ob wir den irgendwo fertigen lassen. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Aber als Standort, der das alles zusammenführt und dann die Verteilung, den Verkauf, die Wartung übernimmt, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das behält.
Wie tickt eigentlich Deutschland? Dieser Frage gehen wir in unserem Podcast nach.
Wir, das sind Frauke Holzmeier
und Andreas Laukert.
Wir sind beide Wirtschaftsjournalisten bei NTV und hören deswegen regelmäßig, dass Deutschland in Sachen Digitalisierung im Tech-Bereich, bei der Blockchain oder auch der künstlichen Intelligenz hinterherhinkt. Aber ist das wirklich so?
Das wollen wir klären und treffen uns mit Menschen und Machern, die die Tech-Branche in Deutschland voranbringen wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge So Tech Deutschland. Und wer uns erreichen will, der kann das unter sotechdeutschland@n-tv.de. Und heute haben wir zu Gast Uwe Hochgeschurz, der Deutschlandchef von Renault. Uwe, schön, dass du da bist. Kurze Einführung: Du hast in Wuppertal, Birmingham, Paris und Köln studiert, also weit gereist fürs Studium. Du bist dann 1990 zu Ford gegangen. Dann warst du im Marketing von Volkswagen und seit 2004 bei Renault und seit Juni 2016 Chef von der Deutschlandabteilung, sage ich jetzt mal platt. Bist also wirklich von der Pike auf im Autogeschäft unterwegs. Und ihr seid auch sehr erfolgreich unterwegs, wenn es um Elektromobilität geht. Doch da hakt es im Moment mit der Prämie. Was ist da los?
Ja gut, es gab ja bis jetzt in Deutschland die Prämie 4.000 Euro pro rein elektrisch betriebenes Auto. Und wir haben davon auch ganz gut profitiert, weil wir verkaufen in der Tat mit dem Renault Zoe das bestverkaufte Auto in Deutschland, also Elektroauto. Aber jetzt wurde halt beschlossen, die Prämie von 4.000 auf 6.000 zu erhöhen. Und die ist auch so beschlossen worden von der Koalition, aber sie ist eben bürokratisch nicht umgesetzt worden. Das heißt also, die Webseite, wo man das beantragen kann, ist sogar vollkommen gesperrt. Also man kann jetzt weder die alte Prämie von 4.000 Euro noch die neue von 6.000 beantragen. Und das führt natürlich dazu, dass jetzt viele Kunden warten, nicht kaufen. Und das ist ja eigentlich nicht so der Sinn und Zweck, weil die Umwelt würde ja als erstes profitieren, weil die Fahrzeuge ja null CO2-Emissionen beim Betrieb emittieren. Und deswegen ist es schade und ich kann da eigentlich nur die Regierung aufrufen, jetzt da schnell zu handeln, weil es gibt wirklich viele Kunden, die warten, die wollen jetzt ihr Auto kaufen, ihr Auto zulassen und mit dem Auto fahren und ihren alten, der vielleicht 150 oder 200 Gramm emittiert oder Stickoxide, den würden sie gerne abgeben. Also es ist eigentlich schon ein bisschen dringend jetzt, dass das kommt.
Gibt's da, habt ihr Zahlen, wie viel Rückgang ungefähr das ist zurzeit?
Naja, sagen wir mal so, die Zahlen sind eigentlich stabil, sie gehen nur ganz leicht zurück, aber wir haben damit gerechnet, dass sie relativ stark nach oben gehen und der Trend, der war ja das ganze Jahr über, seit Januar bis praktisch November, stark steigend. Der Markt hat sich verdoppelt und das hat sich dann seit dem 4. November, seitdem das bekannt gemacht wurde, dann stabilisiert bzw. ist leicht zurückgegangen. Also diese ganze starke Steigerung, die ist auf einmal verloren gegangen, weil die Richtlinie nicht umgesetzt worden ist.
Mhm. Würde die so viel ausmachen? Jetzt rechnet ihr schon, dass die Leute schon aufs Geld gucken, um sich Elektroautos zu kaufen?
Selbstverständlich, das ist ganz wichtig, diese 6.000 Euro aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, es gibt Geld. 6.000 Euro ist viel Geld. So ein Zoe zum Beispiel kostet 21.900 minus 6.000. Da kann man dann für 16.000 Euro, klar, man kann noch ein paar Optionen dazu nehmen, da kostet er 17.000 oder 18.000 oder ein bisschen mehr noch. Aber dann kann man wirklich ein Elektroauto kaufen zum Preis eines thermischen. Also das ist schon dann wirklich ein attraktives Angebot. Aber selbst die alte Prämie, die 4.000, gehen ja im Moment nicht. Also dass dann keiner kauft, ist klar. Und der zweite Grund, wegen der Prämie zu kaufen, ist, der Staat sagt mir, dass das richtig und dass es gut ist. Und als Bürger will man ja schon das tun, was der Staat einem so sagt, was gut und richtig ist. Und es ist ja auch sinnvoll, weil die CO2-Emissionen werden sofort auf null abgesenkt. Auf null. Wir sind sofort im Betrieb des Autos klimaneutral. Also jetzt wegen einer bürokratischen Hürde damit zu warten, ist für uns vollkommen unverständlich.
Habt ihr da mal angeklopft, was da los ist?
Ja, ich rufe da öfters mal an. Über die Verbände, über die entsprechenden Kontakte in den Ministerien. Und ich werde jetzt nicht zitieren, was da genau gesagt wurde. Aber man merkt schon, da ist eine etwas abwartende Haltung. Und vielleicht könnte man das bürokratisch schneller umsetzen. Jetzt sagen wir mal unbürokratisch schneller umsetzen.
Jetzt haben wir ja... Deutschland verkauft relativ viel mittlerweile SUVs, 1 Million erstmals, das war ein ja großes Thema. Da geben die Leute auch viel Geld aus für. Warum, bitteschön, braucht es eine Prämie, um Elektroautos für 21.000 Euro, ich meine, die kaufen Verbrenner für 50.000, muss man nicht andere Sachen regeln, dass die Leute mehr überzeugt werden davon, sich ein Elektroauto zu kaufen?
Naja, also ich sag mal so, der Staat bestimmt die Ordnungspolitik. Der Staat setzt den Rahmen, damit entsprechende sogenannte externe Kosten integriert werden. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass es bei der CO2-Emission natürlich um ein generelles Problem für Deutschland, für Europa, weltweit gibt. Ich will jetzt nicht ausholen Richtung Klimaveränderung und so weiter, aber wir wissen alle, dass CO2-Emissionen grundsätzlich schlecht für unser Klima sind. Ich glaube, da gibt es auch keinen mehr, der das anders sieht. Der Staat sollte schon den Rahmen setzen, dass er Fahrzeuge, die wenig CO2 oder gar kein CO2 emittieren, die sollte er schon bezuschussen. Und die, die viel CO2 emittieren, die sollte er eher schon in einer gewissen Art und Weise dafür zahlungspflichtig machen. Das ist ja auch der Fall mit diesem Klimapaket. Es gibt ja inzwischen, und das wurde jetzt vom Bundesrat bestätigt, es gibt ja einen CO2-Preis, ne? Der liegt jetzt bei 25 Euro die Tonne. Damit werden diese Fahrer in Zukunft dafür schon, ich will nicht sagen bestraft, aber in einer gewissen Art und Weise werden sie viel mehr bezahlen. Das ist ein Steuerungsinstrument. Und auf der anderen Seite das Steuerungsinstrument, ich bezuschusse Fahrzeuge, die gar kein CO2 emittieren. Das wird schon in die richtige Richtung gehen. Mhm. Jetzt ist SUV natürlich ein sehr großer Begriff, ne? Also ich würde mal nicht sagen, dass alle SUVs relativ viele Emissionen haben.
Premium-Fahrzeuge dazu und
ja, ich sag mal eine ganz einfache Zahl. Ich glaube, dass von diesen 1 Million SUVs vielleicht nur 5-10% wirklich große Fahrzeuge sind. Die meisten Fahrzeuge, das sind so Stadt-SUVs, ich würde die eher Crossovers nennen, die wiegen nicht so viel, die nehmen nicht so viel Platz weg. Wir haben zum Beispiel mit unserem Renault Captur ein Auto, das ist so groß wie ein Clio. Das verbraucht so 4-5 Liter. Also das wird als SUV in dieser Statistik innerhalb dieser 1 Million Autos aufgeführt. Also ich denke mal, da muss man nicht übertreiben.
Aber ne? Ja, gut, man muss jetzt kein SUV-Bashing machen, aber es geht ja auch nicht nur um den Staat der Vorgaben oder der vielleicht irgendein Verhalten fördert und die Kunden, die es irgendwie annehmen müssen, aber die Unternehmen könnten ja auch mehr machen, auch aus gesellschaftlicher Verantwortung vielleicht heraus, um die Kunden noch mehr drauf zu stoßen. Also manche Autohersteller macht es vielleicht, aber Geld verdienen tut man ja immer noch mit den anderen.
Also wir bei Renault tun das. Wir bei Renault, ich will ja hier schon dann mal ein bisschen Werbung machen, wir tun das.
Bitte, Freifläche.
Wir haben, ja klar, nee, man muss ja auch mal sagen, wir haben eine Palette, die besteht aus mehreren E-Fahrzeugen. Wir haben vor 7 Jahren richtig viel Geld investiert in die E-Mobilität. Die fällt ja nicht vom Himmel. Wir haben in Motoren investiert, wir haben in Batterietechnologie investiert, wir haben in Produktionsverfahren investiert, wir haben in Logistik investiert, wir haben die Zulieferer mit uns abgestimmt. Also wir haben kräftig investiert und man kann heute bei Renault die größte Elektroautopalette überhaupt kaufen in Europa. Und wir haben das bestverkaufte Elektroauto. Also das geht bei Deutschland, auf dem deutschen Markt. Man kann das machen mit Renault. Also keiner ist gezwungen, ein thermisches Auto, also Benzin oder Diesel, zu kaufen. Wir können Elektroautos verkaufen. Es gibt Transporter, die wir verkaufen, 3,5 Tonnen. Ne? Also der Kangoo, der gibt es auch elektrisch. Also die Autos sind da, die Unternehmen können kaufen, die Privatleute können kaufen. Es ist alles da.
Wie steht, habt ihr ein bisschen Bammel davor, wenn der ID.3 kommt, wenn Volkswagen mit der ganzen Verkaufsmacht einschlägt? Habt ihr Angst oder nicht?
Also ich habe keine Angst vor nichts. Wenn ich Angst hätte, dann würde ich in dieser Branche nicht arbeiten.
Aber ist er technologisch auf gleicher Höhe? Seid ihr anderen Niveau unterwegs, also anderes Segment oder wie sieht man das?
Also erstmal sehe ich es positiv, denn natürlich ist es für uns als Importeur eines französischen Herstellers, sicherlich als größter Importeur, sicherlich mit sehr, sehr hohen Volumen, aber trotzdem ist es immer gut, wenn auch die einheimischen Hersteller ein Angebot haben. Das erhöht die Glaubwürdigkeit der Technologie. Wir glauben, dass wir in der Technologie schon den einen oder anderen Vorsprung haben, weil wir sind seit 7 Jahren da. Ne? Also wir haben die Technologie, wir haben sie schon vor 7 Jahren entwickelt, wogegen die anderen erst anfangen. Und deswegen haben wir einen Vorteil, der sicherlich noch über einige Jahre geht. Und gleichzeitig sagt dieser deutsche Hersteller, wir kommen jetzt auch mit Elektromobilität. Das bestätigt den Kunden in seiner Absicht, ein Elektroauto zu kaufen. Das ist gut für alle. Mhm.
Es gibt ja auch immer eine große Debatte, muss man sagen, um die Batterie. Bleiben wir erstmal bei der Batteriefertigung. Wie wichtig hältst du es, dass in Deutschland eine Batteriefertigung kommt? Nicht nur von Tesla vielleicht.
Ja, also ich sage immer so, der Automobilbau besteht aus einer großen Wertschöpfungskette. Das fängt an, dass ich bestimmte Zulieferer hier habe in Deutschland. Das geht zur Endproduktion und zum Vertrieb der Fahrzeuge. Und diese Wertschöpfungskette besteht aus Bereichen, die wir vielleicht nicht unbedingt brauchen. Mhm. Ich kann nicht pauschal sagen, wir müssen unbedingt die Batterieproduktion hier haben. Was wir auf jeden Fall haben sollten in Deutschland ist, wir sollten Forschung bei Batterietechnologien haben. Wir sollten Entwicklung der Batterietechnologien haben. Wo wir die dann bauen und wo wir die einkaufen, ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber wer die Hoheit über die Entwicklung verliert, der verliert natürlich viel mehr in der Wertschöpfungskette als einfach nur einen Produktionsstandort, wo Lithium-Ionen-Zellen oder irgendwas anderes zusammengeführt werden. Also ich glaube, dass es nicht so dramatisch ist. Wenn wir weiterdenken, also über die Batterie hinaus zum Elektroauto, ist es auch nicht so entscheidend, ob wir den Motor selber bauen oder ob wir den irgendwo fertigen lassen. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Mhm. Aber als Standort, der das alles zusammenführt und dann die Verteilung, den Verkauf, die Wartung übernimmt, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das behält.
Wenn man fragt, wo bezieht ihr eure Batterien und wo forscht ihr?
Also Renault forscht zum größten Teil in Paris, also in Frankreich. Wir haben natürlich auch Entwicklungszentren in Rumänien und in anderen Ländern, Indien zum Beispiel, mit unserem Allianzpartner Nissan zusammen. Das sind Stätten, an denen wir thermische Forschung betreiben, elektrische, aber natürlich auch ganz neue Technologien. Also wir sind schon ganz gut und breit aufgestellt. Man muss nicht an einem Ort alles entwickeln, aber man sollte schon sehr konzentriert arbeiten.
Wie steht es mit Brennstoffzelle? Ist das ein Thema bei Renault?
In der Forschung ja. Wir bleiben in der Forschung an allen Technologien. Aber ich sage auch ganz klipp und klar, wer jetzt nicht erkennt, dass die nächsten 20 bis 30 Jahre in der individuellen Mobilität der Elektroauto gehört, der investiert in die falsche Richtung. Die Geschwindigkeit, mit der die Batterien besser, effizienter werden, ist viel schneller, als dass der Wasserstoff aufholt. Erster Punkt. Zweiter Punkt, der Wirkungsgrad von Wasserstoff ist heute irgendwo zwischen 20% und 25%. Das heißt, wie viel Energie muss ich reinstecken, um eine Einheit hinten rauszukriegen? Bei der Elektromobilität ist die schon über 60%, also fast dreimal so hoch. Und nochmal, diese Geschwindigkeit, wo der Wirkungsgrad besser wird, ist viel höher als die von Wasserstoff. Und alle anderen Energien oder Technologien, die wir sehen, die haben das gleiche Problem. Deren Entwicklung und Verbesserung ist viel langsamer als die von Elektromobilität. Und deswegen müssen wir heute die Forschung breit gefächert lassen. Aber die Entwicklung der nächsten 20 Jahre geht ganz klar auf Elektromobilität, batteriebetriebene Elektrofahrzeuge. Das ist der einzige Weg, wie wir signifikant die CO2-Werte runterkriegen.
Wie lange hält denn so eine Batterie? Wir hatten neulich eine Zuschauerfrage und der meinte, ja, könnt ihr nicht mal was machen? Wie lange hält denn so eine Batterie in einem Auto? Was kostet mich das? Muss ich die austauschen? Wie funktioniert das?
Naja, also die Batterien sind schon darauf ausgelegt, dass ein ganz normales Autoleben überleben. Also wenn wir mal sagen, so ein Auto hält im Schnitt schon 10 Jahre, danach kommt dann auf die Wartung, dann habe ich es gut gewartet, wenig Kilometer gefahren, dann hält es vielleicht auch 12, 14 oder 16 Jahre. Oder ist es beruflich, dienstlich benutzt worden, dann wissen wir alle, so nach 10, 12 Jahren ist dann auch irgendwann mal Schluss. Also so ein Leben muss eine Batterie auch schon mindestens machen können. Wie gesagt, wir sind seit 7, 8 Jahren im Geschäft. Wir haben jetzt die ersten Batterien, die 8 Jahre alt sind. Die sind fast noch alle in Ordnung. Also da haben wir einen ganz, ganz kleinen Teil, der kaputt geht. Also da sind wir sehr zufrieden. Und wem das alles noch nicht genug ist, der kauft sich einfach ein Renault Zoe, da kann man nämlich die Batterie mieten.
Werbeblock Teil 2.
Genau, nee, da kann man nämlich bei uns die Batterie mieten und man zahlt eine monatliche Rate, die liegt irgendwo so bei 60 Euro. Und wenn die nach 5 oder 6 Jahren nicht mehr das bringt, was wir versprochen haben, dann werden wir ganz unbürokratisch die Batterie austauschen. Da kriegen sie eine nagelneue und mieten die weiter. Also dieses Mietenmodell ist auch sehr beliebt bei unseren Kunden, weil damit nehmen wir die Unsicherheit weg. Ich glaube, das ist auch einer der Faktoren gewesen, wo wir die Nummer 1 geworden sind. Wir nehmen in dem Technologiebereich, wo die Leute unsicher sind, da nehmen wir die, bringen wir die Sicherheit rein. Und das sage ich den Kunden. Macht es so, dann habt ihr die Sicherheit.
Der Professor Schuh sagt, sein Ego, den hat er so konstruiert, also abgesehen von Batterie und Verschleißteile, dass der 50 Jahre fahren sollte. Ist Batterie halten eine andere Sache? Eine Sache, wie lange sollten denn Autos fahren? Also wir hatten ja immer noch den Rhythmus, nach 3, 4 Jahren, ja, tauscht man gerne mal das Auto um. Leasingverträge gehen meistens 3 Jahre, dann gibt es ein neues und so weiter. Ich glaube, im Schnitt sind die Autos in Deutschland 9, 10 Jahre alt. Kann man nicht irgendwo hinkommen, dass auch Nachhaltigkeit ein Thema ist? Nicht nur Elektromobilität, sondern auch Nachhaltigkeit, dass Autos einfach länger fahren, Teile ausgetauscht werden und also die Ergonometrie kann ja jetzt nicht mehr alle 3 Jahre neu erfunden werden, dass man da immer ein neues Auto braucht.
Ja, das ist eine ganz einfache Antwort. Wenn wir auf einen Zuwachs bei Sicherheit und Umweltschutz nicht verzichten wollen, dann würde ich das nicht tun. In den letzten Jahren haben wir, in den letzten Jahrzehnten signifikant die Anzahl der Verkehrstoten gesenkt. Signifikant. Wir waren mal bei 18.000 Verkehrstoten pro Jahr in Deutschland. Wir sind heute irgendwo so bei 4.300, immer noch viel zu viele. Aber wie haben wir das geschafft? Indem wir immer wieder neue Modelle gebracht haben, die immer sicherer wurden. Fußgängeraufprallschutz. Mhm. Früher mussten viel mehr Menschen sterben bei einem ganz klassischen Auto-Fußgängerunfall. Heute immer weniger. Diese Technologien einzusetzen, ist für den Wohlstand in Deutschland unabdingbar und für die Gesundheit auch. Zweiter Punkt. Die Fahrzeuge sind von den Emissionen immer besser geworden. CO2 ist ein separates Thema, aber alles, was mit Partikel, mit Stickoxiden zu tun hat, da machen wir jedes Jahr Fortschritte. Wenn man sagt, wir entwickeln jetzt keine Autos mehr die nächsten 50 Jahre, das ist, ja, aber trotzdem, pass auf, ich will es dir nochmal sagen, weil Leute leben in dieser Nachhaltigkeitsgeschichte, die in sich richtig ist, aber die auch wieder dann falsch ist, wenn es darum geht, unseren Wohlstand zu sichern. Unser Wohlstand besteht auch daraus, dass wir neue Technologien schnell umsetzen, um das Leben sicherer, gesünder und komfortabler zu machen. Wenn wir darauf verzichten wollen, ich denke mal, das Thema Kuba ist ganz interessant, da fahren in der Tat 50 Jahre alte Autos rum. Wisst ihr, was die verbrauchen? Die verbrauchen 20, 25 Liter.
Nein, ne? Das war jetzt nicht mein Ansatz, weil ich sage, ich will natürlich nicht 50 Jahre alte Autos fahren, die auf dem Sicherheitsstand sind von damals, aber
das wird aber dann so sein.
Autos zu konstruieren, wir machen ein Recycling-System, dass die nicht irgendwo dann weiterverkauft werden und dann immer älter werdend in Osteuropa, dann in Asien oder sonst wo fahren oder was auch immer damit passiert. Die landen auf irgendwelchen Schrotthöfen, dass man da Autos auch konstruiert und das, denke ich, ist möglich, wo man Teile austauscht, Sicherheitsteile wieder erneuert und so weiter. Und das einfach geht. Ich glaube daran, dass sowas ingenieurtechnisch möglich wäre.
Ja, gut. Da muss ich dir ganz klar widersprechen. Okay. Ich denke nicht, dass das ein Thema für eine hochentwickelte Gesellschaft ist, wie das in Europa der Fall ist. Und ich gebe dir auch noch mal ein paar andere Beispiele. Also der Export von Fahrzeugen so nach Afrika, wo man immer drüber redet, den gibt es heutzutage gar nicht mehr. Mhm. Weil diese Fahrzeuge sind für Afrika gar nicht mehr geeignet. Und die Transportkosten und die Logistikkosten sind viel zu hoch. Sowas gibt es gar nicht mehr. Asien genau das Gleiche. Die haben eine eigene Automobilproduktion. Mhm. Was der richtige Weg ist, ist Recycling. Man kann heute Lithium-Ionen-Batterien kann man recyceln. Das kostet noch ein bisschen mehr, als es in Zukunft kosten wird, aber man kann die recyceln. Nächstes Thema ist recycelte Materialien. Das Interieur von einem Renault Zoe ist zu einem großen Teil aus 100% recycelten Stoffen. Das geht, wenn man diesen Recycling-Kreislauf aufrechterhält, dann ist das die viel bessere Idee. Aber mal ganz im Ernst, ein 30, 40 oder 50 Jahre altes Auto kann nie und nimmer so sicher, effizient und komfortabel sein wie ein neues Auto. Das ist eine Illusion. Bitte verabschieden wir uns von ideologischen Illusionen.
Was ist für euch wichtiger? Ich vermute, du wirst sagen, beides ist wichtig. Elektromobilität oder so Forschung wie autonomes Fahren? Oder wie weit seid ihr da?
Naja, ich sag mal, in Anbetracht der Umweltsituation, dass wir genau wissen, dass durch die hohen CO2-Emissionen in der Atmosphäre wird es sicherlich eher politische Mehrheiten dafür geben, dass das Elektroauto eine Lösung für das Umweltproblem ist und dass das autonome Fahren vielleicht andere Vorteile birgt, die nicht so eine gleiche Dringlichkeit haben.
Ist auch ein bisschen vom Radar verschwunden gefühlt, ne?
Ich würde nicht sagen, dass es verschwunden ist. Ich komme da jetzt gleich nochmal drauf zurück. Erst ganz nochmal zum E-Auto. Das E-Auto wird sich durchsetzen und es wird viele Probleme der CO2-Problematik, der Stickoxid-Problematik, aber auch der Energieversorgung lösen. Denn wir werden dann kein Öl mehr importieren, sondern wir werden den Strom selber herstellen. Jetzt wirst du natürlich direkt wieder fragen, wer stellt den her, zu welchen Preisen und so weiter. Aber lassen wir einfach mal einen Schritt weitergehen. Wir machen uns unabhängig. Wir machen uns unabhängig von fossilen Brennstoffen, die meistens aus anderen Ländern kommen, von deren politischer und wirtschaftlicher Stabilität wir auch nicht immer überzeugt sind. Das ist ein ganz wichtiges Element. So, jetzt autonomes Fahren. Autonomes Fahren hat auch ganz erhebliche Vorteile für den Verkehr, denn man kann die Infrastruktur viel besser nutzen. Man kann, ohne neue Straßen zu bauen, mehr Autos oder mehr Busse oder mehr öffentliche Verkehrsmittel auf die Straße bringen und die besser in Kombination mit anderen alternativen Bewegungs- oder Fortbewegungsmitteln. Also das erlaubt schon eine viel bessere Ausnutzung der Kapazitäten. Zweitens, sie macht das Autofahren oder das überhaupt, das mobile Verhalten viel sicherer. Es dürften theoretisch keine Unfälle mehr passieren. Natürlich werden auch dann Unfälle passieren, aber eins garantiere ich, wenn alle Auto wenn alle Autos autonom fahren, dann werden wir diese Zahl von 4.300 Verkehrstoten auf eine Zahl zwischen 0 und 100 bringen. Was wäre denn das ein gigantischer Fortschritt? Das wäre doch unglaublich. Und sie würden die Kapazitäten auch im Parkraum besser ausnutzen und wir würden schneller von A nach B kommen, weil das autonome Auto...
Die meisten Leute dann kein eigenes Auto mehr haben, sondern nur noch in so einen autonomen Bus einsteigen.
Das kann auch sein und wenn das so wäre, dann ist es auch okay. Aber wenn du heute Abend auf deine Weihnachtsfeier fährst, dann wirst autonom. Du dann nicht dein eigenes Auto nehmen, sondern du drückst jetzt auf deinen Knopf und dann steht das gleich vor der Türe, du steigst ein, der bringt dich dann zur Weihnachtsfeier und du musst dann nicht einen Parkplatz suchen, du steigst aus und das Auto sucht dann selber seinen Parkplatz. Und wenn du dann zurückfährst und vielleicht ein Glas Wein getrunken hast und denkst, es wäre besser, nicht selber zu fahren, dann holt dein autonomes Auto sich wieder ab und fährt dich schön brav nach Hause.
Und wie lange dauert das noch, bis das auch ein Renault macht?
Naja, also alle großen Hersteller, auch Renault, arbeiten an dem Thema. Es ist sehr forschungslastig, weil in der Entwicklung sind die autonome Fahren Stufe 1, 2, 3 erst. Ne? Also die letzte Stufe, die Stufe 5, ich glaube, die ist noch weit entfernt.
Was ist denn 3 für alle, die nicht wissen, was 3 ist?
Also ich würde es mal einfach machen. Die Stufe 1 ist so die ersten Assistenzsysteme. Zum Beispiel kann ich auf der Autobahn so einen Distanzcontroller haben und die Seitenspuren, die halten mich auch so da drin. Ne? Aber ich muss selber eingreifen. Noch. Und die Stufe 5 ist, alles ist autonom, ich brauche gar nichts mehr zu machen, ich brauche nicht mehr auf die Straße zu gucken. Die Stufen 2, 3, 4 sind genau dazwischen. Heute glaubt man, dass man die Stufen 1, 2, 3 darstellen kann, aber die Stufe 5, wo man nichts mehr selber macht, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, da reden wir noch über 10, 12 Jahre, aber das ist eigentlich auch nicht mehr so viel, 10 bis 12 Jahre. Ne?
Ja, ich habe letztens gelesen, dass nächstes Jahr, glaube ich, soll die erste Norm, offizielle Norm kommen für Stufe 3. Sind wir da schon so weit? Können wir dann rechnen, die nächsten Modelle werden das drin haben? Autobahnfahrt und Staufahrt war das, glaube ich, angesagt.
Ja. Das ist autonom. Das wird schon im nächsten und übernächsten Jahr möglich sein.
Die neuesten Modellen dann?
Ja. Ja. Also. Ja, richtig. Aber Vorsicht auch hier wieder. Ne? Es ist einfacher dahergesagt, weil es muss ja, ist ja eine Interaktion. Es gibt ja noch Autos, die vielleicht gar keine autonomen Fähigkeiten haben. Und mit denen muss ich ja auch kommunizieren, wenn ich immer weiter autonom werden möchte. Und das ist, glaube ich, ein Problem, das wird sich schon über viele Jahre strecken. Denn wenn ich auch gesagt habe, dass wir Autos nicht 50 Jahre fahren sollten, so sollten wir doch in der Lage sein, zumindest 10 oder 12 Jahre die Autos zu fahren, um dann ein Auto zu kaufen, was auch autonom fahren kann. Also die Übergangsphase wird sehr lange dauern.
Ja, könntest du dir vorstellen, irgendwann in ferner Zukunft, wenn wir Stufe 5 sind, dass auch die Freiheit dann nicht mehr sein kann, weil wir ja sagen, wenn nicht alle Autos autonom fahren, wird es schwierig für das ganze System, das ordentlich zu machen. Dass man sagen kann, zu bestimmten Zeiten kann ich ohne autonomes Auto nicht mehr fahren, weil wenn das funktionieren soll, das System.
Ja, aber du kannst doch fahren. Die größte Freiheit.
In 30 Jahren.
Ja, pass auf, die größte Freiheit ist doch unsere Mobilität. Das ist doch eine der größten Errungenschaften der Menschheit und unserer Gesellschaft. Die Freiheit, ich kann jetzt entscheiden, ich setze mich jetzt in ein Auto und fahre zur Weihnachtsfeier, ich fahre zum Skifahren. Ich fahre in die Nordsee. Das ist doch die größte Freiheit, die es gibt. Ob ich jetzt selber am Lenkrad sitze oder ob der mich autonom dahin fährt, das ist eine relativ kleine Einschränkung der Freiheit. Wenn ich dadurch sicherer ankomme, wenn ich dadurch komfortabler ankomme und meine Mitmenschen weniger gefährde, das schränkt doch meine Freiheit nicht ein. Das ist doch wunderbar.
Dasselbe Thema können wir beim Thema Bargeld machen. Die Leute sitzen nur noch am Bargeld, obwohl die Digitalisierung ihnen erhebliche Erleichterungen bringen würde, mit Handy zu bezahlen und alles super. Trotzdem, gerade aktuell wieder neueste Umfrage, immer noch über 70% der Deutschen sind Bargeldfans und stehen da drauf. Und ich könnte mir vorstellen, die autoverliebten Deutschen bleiben auch noch eine Weile dabei, dass sie gerne schalten und lenken würden, wie es ihnen passt. Ne?
Ja, das schließt das autonome Fahren ja nicht aus. Ich sage mal, ich kann nichts zu Bargeld sagen. Ich meine, wenn jemand lieber Bargeld bezahlt, soll er lieber Bargeld bezahlen. Das ist für mich schon Freiheit. Mhm. Ne, wenn lieber jemand, ich zahle mit der Scheckkarte oder mit der Visa-Karte. Ich meine, ich finde, das ist Freiheit. Aber okay, jeder hat, genau. Du kannst deine Meinung zu haben. Aber im Autofahren entscheide ich doch auch selber. Kaufe ich mir ein Automatikfahrzeug? Kaufe ich mir ein Fahrzeug mit einem mechanischen Getriebe? Habe ich eine autonome Stufe, die auf der Stufe 1, 2 oder 3 ist? Irgendwann wird es im Interesse der gesamten Gesellschaft sein, dass wir eine hohe Stufe von autonomen Fahren haben, weil die Sicherheit verbessert wird, weil der Komfort verbessert wird, weil das Umweltverhalten verbessert wird. Man muss dann auch schon mal akzeptieren, dass eine Technologie einschneidend ist. Das ist so.
Wer sind denn dann da die großen Player? Weil wir haben auch Firmen wie Uber oder manchmal wurde auch von Apple, Google gesprochen, die irgendwie Autos zumindest für Testfahrten auf die Straße schicken. Sehen wir dann neue Hersteller oder ist dann der normale Autohersteller nur noch Zulieferer, wenn es um so ein Auto geht, das quasi wie so ein Device, wie so ein Smartphone agiert und so ein fahrendes Büro ist, wo man irgendwie denn, drin schlafen kann?
Die Autoindustrie nur ein Gadget der großen Tech-Unternehmen?
Nein.
Ist das wieder eine Gefahr? Oder
sehe ich überhaupt nicht, nein. Also man sollte immer vorsichtig sein, nie Arroganz an den Tag legen. Als Automobilhersteller sollte man jede neue Technologie genau beobachten und genau überlegen, was da passiert, wo die Gefahren sind für uns. Aber man sollte sich auf seine Stärken besinnen. Und wir haben es gesehen. Google hat sein eigenes Auto, also die Entwicklung des Autos, eingestellt. Ja, also das ist vorbei und das gleiche mit Apple. Das Apple-Auto wird es auch nicht geben. Die suchen jetzt wieder die Kooperation mit den Herstellern, weil sie festgestellt haben, das ist doch gar nicht so einfach, ein Auto zu bauen. Vielleicht ist es noch einfach, ein Auto zu bauen, aber ist es genauso einfach, das Auto abzudaten, es zu reparieren, es zu warten, den Kunden zu betreuen, ihm entsprechende alternative Möglichkeiten, eventuell einen Leihwagen zu geben. Das ist viel komplexer und wenn wir uns auf diese Stärken, zurückberufen und wenn wir trotzdem die neuen Technologien, die Handysierung oder die Internetisierung oder die Konnektivierung des Autos mitverfolgen, dann haben wir so eine starke Position, dann glaube ich, dann haben die Autobauer in den nächsten Jahren eigentlich nichts zu fürchten.
Einer hat es ja versucht, das ist Elon Musk, der hat da weit weg da an der Westküste Werkhochgezogen, da hat Professor Schuh im vorletzten Podcast mal gesagt, das war schon eine Leistung, in einer Gegend ein Werk hochzuziehen und da Autos zu bauen, wo es sowas vorher nicht gab. Und wie siehst du das? Jetzt kommt er nach Deutschland. Was ist deine Meinung zu Elon Musk und seiner Leistung für die Elektromobilität im Besonderen?
Ja gut, ich war ja dabei, als er das gesagt hat. Ich war ja damals in Berlin und er saß ja direkt vor mir und dann hat er diese...
Alle waren da, wir waren auch in Berlin und haben nichts mitbekommen.
Ja, also ja, wir waren da, unser Verkehrsminister war auch da, die Frau Springer war da, der Martin Zimmermann, alle waren da. Also es waren 30 oder 40 Leute im Raum, was viel wichtiger ist, keiner wusste es. Und da sitzen wirklich gut informierte Leute bei solchen Meetings mit Elon Musk. Keiner wusste es, es war ein super Event, wo er gesagt hat, er investiert in Deutschland das erste Mal, dass ein amerikanischer Automobilhersteller in Deutschland investiert seit vielen Jahrzehnten. Ich glaube sogar seit dem Zweiten Weltkrieg. Also das ist schon eine interessante Sache, was er macht. Ich habe auch nicht nur Respekt, auch ein bisschen Bewunderung für ihn. Er hat der Automobilindustrie geholfen, weil er hat uns aufgeweckt, hat uns gesagt, hört mal hier, Elektromobilität geht. Und ich glaube, er hat damit einen extrem hohen Beitrag zum Fortbestand der Automobilindustrie geleistet. Einige sind wach geworden, einige sind nicht wach geworden. Wir sind als einer der ersten wach geworden. Wie gesagt, wir verkaufen viele Elektroautos. Ob er jetzt mit seinem Geschäftsmodell weiterkommt, das liegt, glaube ich, nur an ihm. Ob er es weiterhin schafft, attraktive Modelle anzubieten, nicht nur im Premium-Segment erfolgreich zu sein, sondern auch da, wo die großen Massen einkaufen, damit das nicht so ein Einmaleffekt ist. Ich habe jetzt dann mein Produkt gekauft und jetzt habe ich das erstmal. Man muss natürlich, das wisst ihr ja auch alle, immer wieder neue Produkte bringen, damit die Leute immer wieder kaufen. Aber ich wünsche ihm da viel Glück zu und ich bin über jeden Wettbewerber froh, der neue Technologien bringt und uns die Anreize schafft, selber auch was zu tun.
Die Politik ist ja auch ziemlich froh, kann man sagen. Also Herr Altmaier hat schon gesagt, zur Not gibt es auch Bundesgelder, damit das auch alles läuft. Was hältst du davon?
Also ich denke mir mal, wenn unsere Bundesregierung oder die entsprechenden Landesregierungen Beihilfen aufstellen und die sind konform mit der EU-Regelung, dann ist das legitim. Ich glaube, es ist sogar an der Zeit, mal wieder mehr in neue Technologien zu investieren und das besser zu unterstützen. Deswegen bin ich ja auch für die Elektroprämie von 6.000 Euro, auch wenn ich marktwirtschaftlich orientiert bin. Ich denke mal, man muss bestimmte Technologien, man muss da einen Anschub geben, sonst ist man hinten dran. Ja. Und das ist hier auch wieder der Fall. Und deswegen ist das eine positive Geschichte.
Letzte Frage, oder?
Ja, jetzt haben wir eigentlich einen schönen Bogen. Dann können wir eigentlich zur letzten Frage kommen.
Ja, wir fragen eigentlich immer nach Schulnote.
Schulnote?
Ja, für Deutschland in deinem Bereich, das wäre, ja, sagen wir mal, Autoindustrie, Elektromobilität. Wie wir da stehen in Deutschland, so dein Blick, den du hast drauf.
Sehr gut bis ungenügend.
Bis 6. Ja, 1 bis 6, ja.
Also ich würde mal sagen, wenn das jetzt das Abschlusszeugnis wäre, dann hätte die deutsche Automobilindustrie eine 2 bekommen. Aber vielleicht hätte sie in den letzten zwei, drei Klassenarbeiten schon mal so eine 3- oder so eine 4+ gehabt. Ne? Aber die Einser im ersten Halbjahr haben uns vielleicht gerettet, dass wir die 2,0 noch gerade so geschafft haben. Aber ich glaube, dass die deutsche Automobilindustrie, ich habe lange im Ausland gelebt, die meiste Zeit meines Lebens, die wird bewundert. Die hat ein super Standing. Sie hat es ein bisschen manchmal in Mitleidenschaft gezogen mit bestimmten Dingen, die wir alle kennen. Aber sie ist nach wie vor ein Aushängeschild für Deutschland und die müsste jetzt schnell reagieren bei der Elektromobilität. Die wird das auch schaffen. Also das ist ein riesen positiver Faktor für Deutschland. Nicht nur in Bezug auf Arbeitsplätze, auch für Image für das Land Deutschland.
Müsste man dann noch unterteilen in Zulieferindustrie und
ja, du hast Auto gesagt, ich soll einfach mal so eine Note sagen. Ne?
Ja, ist die Frage, ob du da einen Unterschied machen würdest, welchen Anteil daran die Zulieferindustrie hat und die großen...
Nein, würde ich jetzt nicht machen, weil ich glaube, dann wird es auch zu kompliziert. Okay. Eine gute 2 mit leicht abnehmender Tendenz, da haben wir mal ein bisschen gepennt. Wir müssen wieder unsere Hausaufgaben besser machen, uns besser auf die Prüfungen vorbereiten, dann schreiben wir auch wieder mal ein paar 1er ab und zu und dann geht die 2 wieder in Richtung 1.
Das klingt doch gut. Vielen Dank.
Ja, dann. Dankeschön.
Schönen Abend.